Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Paris, 31. August 1997. Das Licht der Kameras brennt heller als die Straßenlaternen. Ich sitze hinten im schwarzen Mercedes. Neben mir Dodi. Vor uns die Flucht vor der Welt, die uns doch nie entkommen lässt. Ein Tunnel. Ein Blitz. Dann nur noch Stille. Ich erinnere mich an den Geruch von Benzin und Parfum, an den Druck in meiner Brust und an den Gedanken, der alles übertönte. Ist das jetzt Ruhe? Doch meine Geschichte beginnt nicht hier. Sie beginnt dort, wo ich das Gegenteil suchte. Lärm, Liebe, Licht. Ich war 19, als die Welt mich entdeckte. Oder besser, als sie beschloss, mich zu brauchen. Ein schüchternes Mädchen, das lachend die Schultern hob, wenn man sie ansah. Ich hatte Träume wie jede junge Frau. Ein Zuhause, Kinder, Zuneigung. Ich wollte einfach nur geliebt werden, nicht angebetet. Charles war anders. Älter, höflich, distanziert. Er sprach in Sätzen, die wie höfische Tänze klangen. Schön, aber mit Abstand. Als er mich bat, seine Frau zu werden, dachte ich, das sei Liebe. Ich irrte mich. Es war Geschichte. Und Geschichte fragt nicht, ob du bereit bist. Hochzeit des Jahrhunderts. 1981. Ein Kleid aus 10.000 Perlen, eine Schleppe, die länger war als mein Vertrauen. Die Kathedrale bebte vor Jubel, Millionen sahen zu. Aber in mir war ein leises Zittern. Ich spürte es, als ich am Altar stand. Als ich seinen Namen sprach. Als ich Camillas Blick suchte. Und fand. Ich lächelte trotzdem. Ich lächelte für England. Für das Märchen, das man mir anprobierte. Und das Volk verliebte sich. Nicht in ihn. In mich. Lady Di, Englands Rose, die Prinzessin der Herzen. Ich wurde zur Projektionsfläche, zur Hoffnung in einer steifen Monarchie. Aber je heller die Scheinwerfer, desto dunkler die Schatten dahinter. Ich aß kaum. Ich schlief wenig. Ich weinte oft. Und niemand fragte, warum. Ich lernte schnell, was man von mir erwartete. Lächeln. Nicken. Winken. Schweigen. Aber in mir begann etwas zu rebellieren. Ich sah Menschen, nicht nur Paläste. Kinder in Krankenhäusern, Arme auf den Straßen, Kranke mit Angst in den Augen. Dort fühlte ich mich echt. Nicht als Prinzessin, sondern als Mensch. Vielleicht war das der Moment, in dem die Geschichte ihren Kurs änderte. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich nicht länger still sein konnte. Zurück in Paris. Der Tunnel wartet. Die Lichter verschwimmen. Ich spüre wieder diesen Gedanken. Leise, klar, unvermeidlich. War das der Preis für Liebe? Die Welt würde mich bald die Prinzessin der Herzen nennen. Aber in dieser Nacht war ich einfach nur Diana. Und meine Geschichte hat gerade erst begonnen. Sandringham. Ein Schloss, groß wie die Erwartungen, leer wie die Zimmer, in denen niemand lacht. Ich war das dritte Kind meiner Eltern und schon früh wusste ich, dass Liebe kein selbstverständliches Geschenk ist. Ich hörte ihre Stimmen durch die Türen. Kalte Worte, die wie Porzellan zersprangen. Meine Mutter ging, mein Vater blieb und ich blieb dazwischen. Ich erinnere mich, wie ich mich unter der Bettdecke versteckte, während draußen Streit zu flüstern wurde. Ich presste mir die Hände auf die Ohren und schwor mir, eines Tages werde ich ein Zuhause haben, in dem niemand schreit. Aber so funktioniert das Leben nicht. Man flieht und landet oft genau dort, wovor man flieht. In der Schule war ich nie die Beste. Ich war schüchtern, oft unkonzentriert, manchmal traurig ohne Grund. Aber ich hatte ein offenes Herz. Ich hörte anderen zu. Ich tröstete, wenn jemand weinte. Ich verstand, was Schmerz war und wie man ihn versteckt. Tiere mochte ich mehr als Menschen. Sie liebten ohne Fragen, ohne Erwartungen. Ich wollte Tänzerin werden, dann Kindergärtnerin. Ein Leben in Bewegung, voller Nähe und Lachen. Aber das Schicksal hatte andere Pläne und einen königlichen Akzent. Als ich Charles zum ersten Mal begegnete, war ich kaum 16. Er war höflich, charmant, älter und seltsam abwesend. Ich fühlte mich geschmeichelt, gesehen, auserwählt. Nach Jahren, in denen ich kaum aufgefallen war, sah endlich jemand mich, dachte ich. Aber er sah nicht mich. Er sah, was ich für ihn sein konnte. Jung, rein, formbar, passend. Ich war noch ein Kind, das vom Märchen träumte. Und niemand sagte mir, dass Prinzessinnen in Wirklichkeit Krone und Käfig zugleich tragen. Als unsere Beziehung begann, glaubte ich an das Gute. Ich wollte lieben, nicht glänzen. Ich wollte dazugehören, nicht auffallen. Aber schon bald war alles zu viel. Die Etikette, die Erwartungen, die Presse. Jedes Lächeln wurde analysiert, jede Geste kommentiert. Und je mehr Menschen mich sahen, desto unsichtbarer wurde ich für mich selbst. Man sagte, ich sei scheu. Das war das Wort, das sie wählten. Aber in Wahrheit war ich nur überfordert. Eine junge Frau, die lernte, dass jede Schwäche in Schlagzeilen endet. Ich schrieb damals in mein Tagebuch, ich will einfach nur geliebt werden. Ehrlich. Nicht wegen dem, was ich darstelle. Ich wusste nicht, dass dieser Wunsch mein ganzes Leben bestimmen würde. Ich begann zu essen, um den Druck zu ertragen. Dann hörte ich auf zu essen, um Kontrolle zu haben. Und niemand merkte es. Oder wollte es nicht merken. Bulimie, nanntet ihr es später. Ich nannte es Hilferuf, den keiner hören wollte. Ich war noch nicht einmal 20. Und doch fühlte ich mich schon müde. Vom Schweigen, vom Rollen, vom Gefallen müssen. Man sagte, ich sei für die Krone geboren, aber in Wahrheit wurde ich nur hineingeschoben. Ich wollte Liebe und bekam ein System. Und während die Welt jubelte über die bevorstehende Hochzeit, saß ich in meinem Zimmer, sah aus dem Fenster und fragte mich leise, weiß er überhaupt, wer ich bin? Ich war das Mädchen, das niemand sah. Aber bald würde mich die ganze Welt ansehen und in all den Blicken mich selbst verlieren. Die Glocken läuteten, als würde das ganze Land atmen. Es war der 29. Juli 1981. London trug Weiß und Gold, Jubel und Hoffnung. Und ich, ein Kleid, das kaum durch die Kirchentür passte. Ich erinnere mich an den Klang meiner Schritte auf dem Marmorboden, an die Luft, schwer von Weihrauch und Erwartungen, an das Lächeln, das ich festhielt, obwohl mein Herz raste. 2000 Gäste in der Kathedrale, Hunderttausende draußen auf den Straßen und Millionen vor den Bildschirmen. Alle wollten das Märchen sehen. Ich war 19. Er war 32. Ich sagte ja zu einem Leben, das ich nicht verstand. Ich dachte, Liebe sei genug. Aber im Königshaus ist Liebe eine Pflicht, kein Gefühl. Als ich aus der Kirche trat, jubelte die Menge. Ich lächelte. Ich winkte. Ich spielte meine Rolle. Und irgendwo hinter mir, in einer der Bänke, saß Camilla. Der Name, den niemand aussprechen durfte. Die Frau, die nie wirklich ging. Die Welt sah eine Prinzessin. Ich sah einen Käfig, vergoldet, aber eng. Hinter jeder Tür wartete Etikette, Kontrolle, Pflicht. Wie man sitzt, wie man spricht, wie man atmet, wie man lebt, ohne zu viel zu sein. Ich lernte schnell, was erlaubt war. Wie man lächelt, wenn das Herz weint. Wie man nickt, wenn man widersprechen möchte. Wie man verschwindet, ohne sich zu bewegen. Charles war höflich, distanziert, korrekt. Er sprach von Pflichten, Terminen, Verantwortung. Ich sprach von Nähe, von Zärtlichkeit, von uns. Und merkte bald, wir sprachen verschiedene Sprachen. Ich wollte eine Ehe. Er wollte ein Abkommen. Ich suchte eine Hand. Er bot mir ein Protokoll. In den ersten Monaten war ich überall. Krankenhäuser, Waisenhäuser, Schulen. Ich fand Trost in den Armen der Menschen, die nichts hatten. Sie gaben mir das, was ich zu Hause nicht fand. Wärme. Ich begann zu verstehen. Das Volk liebte mich nicht trotz meiner Schwächen, sondern wegen ihnen. Aber das machte mich gefährlich. Ein Stern, der heller strahlte als die Krone selbst. Und das war nicht erwünscht. Ich hörte die Flüstereien, die Schlagzeilen. Diana zu emotional. Diana zu eigenwillig. Diana zu viel. Ich begann, mich zu verlieren. Zwischen den Rollen, den Regeln, den Rissen in meinem Spiegelbild. Ich lächelte, während mein Herz leise brach. Ich lebte im schönsten Gefängnis der Welt. Und manchmal, nachts, stand ich am Fenster des Palastes, blickte über London und fragte mich, wenn das Glück ist, warum fühlt es sich so leer an? Ich wollte nur geliebt werden. Doch je höher die Krone glänzte, desto weniger fühlte ich mich gesehen. Ich war Prinzessin von Wales. Aber mein Herz gehörte keinem Land. Nur einem Traum, der langsam zu Staub fiel. Ich stand oft vor dem Spiegel und fragte mich, wer diese Frau war, die mich anstarrte. Die makellose Haut, das perfekte Haar, das berühmte Lächeln. Alles sorgfältig geformt, damit niemand sieht, wie leer ich geworden war. Ich war Prinzessin. Mutter. Symbol. Aber ich war auch einsam. Einsam in einem Palast voller Menschen. Einsam in einer Ehe, die längst keine war. Einsam in einer Welt, die mich kannte, aber nicht verstand. Ich begann zu fallen. Langsam. Leise. Jeder Tag ein Auftritt, jede Nacht ein Rückzug. Ich aß, um mich zu beruhigen. Ich erbrach, um die Kontrolle zurückzuholen. Ich weinte, bis keine Tränen mehr kamen, und dann lachte ich für die Kameras. Niemand wollte es sehen. Oder sie wollten es. Aber nicht wahrhaben. Die Prinzessin durfte traurig sein, aber nie menschlich. Ich war das Gesicht der Hoffnung, das Sinnbild des Anstands. Doch hinter den Vorhängen zählte ich Kalorien, Tabletten, Gedanken. Charles war da, körperlich, aber er war längst woanders. Ich fand Briefe, kleine Hinweise, flüchtige Gesten. Und ich spürte, dass unsere Ehe nur noch auf Pflichten beruhte. Er kehrte zu Camilla zurück, offiziell als Freundin, in Wahrheit als das, was sie immer war. Die Frau, die er nie losließ. Ich fühlte mich betrogen, ersetzt, entwertet. Nicht als Prinzessin, als Mensch. Die Presse roch das Blut. Jede Träne wurde zum Titelblatt, jedes Kleid zum Symbol. Ich war Diana die Schüchterne, Diana die Traurige, Diana die Rebellin. Ich war alles, was sie brauchten. Nur nicht ich selbst. Ich erinnere mich an die Blitzlichter, die mich blendeten, wenn ich einfach nur mein Auto bestieg. An Stimmen, die schrien, fragten, forderten. Sind Sie glücklich, Ma'am? Ich lächelte. Denn die Wahrheit passte nicht ins Mikrofon. Ich suchte Halt, wo ich ihn finden konnte. In Freunden, in Beratern, in Momenten mit meinen Söhnen. William und Harry, meine beiden Herzschläge. Wenn ich sie ansah, wusste ich, dass es sich lohnte, weiterzumachen. Ich wollte, dass sie Liebe lernen, nicht Etikette. Ich wollte, dass sie wissen, dass Nähe wichtiger ist als Krone. Doch selbst diese Liebe wurde von den Kameras verfolgt. Ich konnte nicht einfach Mutter sein. Ich war immer die Mutter. Die Frau, deren Kinder künftige Könige waren. Ich begann, mich selbst zu befreien, Schritt für Schritt. Ich sprach über meine Krankheit, über meine Zweifel, über meine Ehe. Ich tat, was keine Frau im Palast je getan hatte. Ich sagte die Wahrheit. Und die Welt hörte zu. Manche nannten mich mutig, andere gefährlich. Aber ich war einfach nur müde, still zu leiden. Ich wollte mein Leben zurück, auch wenn es mich alles kosten würde. Ich blickte in den Spiegel und sah nicht mehr die Prinzessin. Ich sah die Frau, die endlich begann, sich selbst zu erkennen. Zerbrechlich. Ja, aber echt. Ich wusste, wenn ich bleiben wollte, musste ich gehen. Es gibt Momente, in denen man aufhören muss, das Bild zu wahren und anfangen, das eigene Leben zu retten. Für mich kam dieser Moment leise, fast unscheinbar. Ein Satz, ein Blick, ein Gedanke. Ich kann so nicht weitermachen. Unsere Ehe war längst ein Arrangement, keine Partnerschaft. Zwei Menschen, die nebeneinander existierten, höflich, kontrolliert, leer. Charles in seinen Verpflichtungen, ich in meinen Auftritten. Wir reisten gemeinsam, aber nicht miteinander. Wir lächelten für die Kameras, aber nicht füreinander. Ich suchte immer noch nach Nähe, nach einem echten Gespräch. Doch jedes Wort wurde politisch, jede Geste interpretiert. Ich wurde zum Spiegel, in dem sich das Königshaus selbst betrachtete und nicht mochte, was es sah. Dann kam das Interview. BBC, 1995. Ich wusste, dass es alles verändern würde, und ich tat es trotzdem. Ich saß da, ruhig, aufrecht, in Blau. Die Fragen waren höflich, meine Antworten ehrlich. Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe. Der Satz fiel, und ich wusste, die Welt hielt den Atem an. Ich sprach über meine Essstörung, über den Schmerz, über den Druck. Ich sprach nicht aus Rache. Ich sprach, um endlich gehört zu werden. Zum ersten Mal erzählte ich nicht, was man von mir erwartete, sondern was ich wirklich fühlte. Die Reaktionen waren heftig. Das Volk jubelte, die Presse explodierte, der Palast schwieg. Ich hatte das Undenkbare getan. Ich hatte den Schleier gelüftet, unter dem die Monarchie ihre Widersprüche verbarg. Man nannte mich unberechenbar. Man sagte, ich gefährde die Würde der Krone. Aber ich fragte mich, welche Würde hat eine Institution, die ein Herz brechen lässt, nur um Haltung zu wahren? Ich zog die Konsequenz. Ich bat um die Scheidung. Kein Skandal, keine Szene, nur Stille. Ein stiller Rückzug aus einem goldenen Käfig. 1996 war es offiziell. Ich war keine Ihre königliche Hoheit mehr, aber ich war endlich. Ich selbst. Ich zog aus dem Palast aus, aber nicht aus dem Leben. Ich arbeitete weiter. Ich besuchte Hospize, Krankenhäuser, Minenfelder. Ich berührte Menschen, die man sonst mied. Ich reichte ihnen die Hand, ohne Handschuh, ohne Abstand. Ich wusste, wenn ich schon kein Märchen leben konnte, dann wollte ich wenigstens Wahrheit hinterlassen. Man nannte mich die Prinzessin des Volkes. Und vielleicht war ich das. Nicht, weil ich perfekt war, sondern weil ich fehlbar war, weil ich weinte, zweifelte, kämpfte und trotzdem lächelte. Charles heiratete Camilla erst viele Jahre später. Und ich? Ich lernte wieder zu atmen, ich tanzte, ich lachte, ich verliebte mich. Zum ersten Mal nicht in eine Krone, sondern in einen Menschen. Ich war frei. Oder glaubte es zumindest. Denn die Freiheit einer Diana Spencer war immer nur so groß wie die Linse, die ihr folgte. Freiheit. Das Wort klang so leicht, als ich es endlich wieder spürte. Kein Hofprotokoll, keine Verhaltensnotizen, keine kalten Blicke über Porzellantassen. Ich war wieder Diana Spencer. Nicht ihre königliche Hoheit, nicht die Frau eines Prinzen. Einfach ich. Ich hatte meine Titel verloren, aber mein Lächeln zurückgewonnen. Ich konnte wieder sagen, was ich dachte. Anziehen, was ich wollte. Hingehen, wohin mein Herz mich führte. Doch was ich nicht verloren hatte, war die Aufmerksamkeit. Sie folgte mir, wie ein Schatten aus Blitzlichtern. Ich lernte, damit zu leben. Ich wusste, wie man ausweicht, wie man die Fotografen austrickst, wie man in einem Meer aus Kameras die Haltung bewahrt. Aber ich wusste auch, man kann sich an Verfolgung nie gewöhnen. Sie wird Teil deines Tages, deines Pulses, deines Atems. Und dann kam Dodi. Dodi Al-Fayed. Er war anders. Wärme, Humor, Leichtigkeit, Dinge, die ich lange vermisst hatte. Er verstand, was es hieß, unter den Augen der Welt zu leben, und er sah mich. Nicht die Prinzessin, nicht die Schlagzeile, nur mich. Wir reisten, lachten, schwammen, hielten uns an den Händen. Zum ersten Mal fühlte ich so etwas wie Frieden. Die Sonne auf meiner Haut, die Freiheit im Wind. Ich dachte vielleicht, ganz vielleicht, beginnt hier ein neues Leben. Aber es gab Menschen, die das nicht sehen wollten. Die Presse roch wieder eine Geschichte. Diana und der Milliardärssohn. Die Liebe im Mittelmeer. Jedes Foto ein Stück meiner Privatsphäre, jeder Titel ein Stich ins Herz. Ich versuchte, stark zu bleiben. Ich wusste, wie das Spiel lief. Ich lächelte für die einen, ignorierte die anderen. Doch tief in mir wuchs eine Unruhe. Ich ahnte, dass meine Freiheit einen Preis hatte und dass ich ihn früher oder später bezahlen würde. Ich hatte aufgehört, perfekt sein zu wollen. Ich wollte nur noch echt sein. Ich besuchte weiter Krankenhäuser, Minenfelder, AIDS-Stationen. Ich reichte die Hand dorthin, wo andere wegschauten. Nicht für die Kameras, für die Menschen. Und genau das war mein Schutzschild. Und gleichzeitig meine größte Angriffsfläche. Denn wer die Herzen der Menschen berührt, wird schnell zum Feind jener, die Macht über sie behalten wollen. Ich bekam Anrufe, Warnungen, Drohungen. Ich sprach von Dingen, über die man nicht sprach, über Waffendeals, über Landminen, über Verantwortung. Und ich wusste, ich bin wieder an einem Punkt, an dem Wahrheit gefährlich wird. Dodi war mein Rückzugsort, mein Sommer im Licht. Er machte mich lachen, wenn die Welt mich jagte. Er ließ mich glauben, dass Liebe vielleicht doch stärker ist als Angst. Aber die Kameras wurden mehr. Sie folgten uns auf Yachten, in Hotels, durch Straßen. Ich sagte einmal zu ihm, wenn wir entkommen wollen, müssen wir fliegen, nicht fahren. Er lachte. Ich lächelte. Und irgendwo in mir klang dieser Satz wie eine Vorahnung. Ich wollte leben, nicht entkommen. Aber das eine schloss das andere wohl aus. Freiheit war mein Traum. Paris, die Stadt des Lichts. Aber in jener Nacht war es ein anderes Licht, das mich verfolgte, das grelle, kalte Aufblitzen der Kameras. Es war der 30. August 1997. Ich war müde. Von der Reise, von den Schlagzeilen, von der ständigen Flucht vor denen, die nie genug bekamen. Dodi und ich waren im Ritz-Hotel. Wir wollten eigentlich nur essen, reden, ein wenig Ruhe finden. Doch selbst in der Stille dieses Luxushotels war es nie wirklich still. Jede Bewegung, jedes Lächeln, jedes geflüsterte Wort, draußen warteten sie darauf, es zu deuten, zu verkaufen, zu zerschneiden. Wir entschieden, das Hotel zu verlassen. Ein Fahrer, ein Auto, ein Plan, der einfach war, durch die Nacht zu Dodis Wohnung. Vielleicht für ein paar Stunden, ein Moment ohne Blitzlicht. Ich erinnere mich an das Geräusch der Tür, als sie ins Schloss fiel. An das Grollen des Motors, das sich wie ein Herzschlag anhörte. An den Wind, der durch das halb geöffnete Fenster strich. Und an die Stille, bevor alles lauter wurde. Sie waren überall. Motorengeräusche, Reifenquietschen, Rufe, Licht. Paparazzi. Sie jagten uns wie Beute. Ich sah in den Rückspiegel und für einen Moment dachte ich, vielleicht schaffen wir es diesmal nicht. Dann das grelle Weiß. Ein Schlag. Ein Schrei. Nichts mehr. Manchmal frage ich mich, ob Zeit in solchen Momenten stehen bleibt oder einfach verschwindet. Ich erinnere mich an einen Geruch nach Metall und Rauch, an Stimmen, die riefen, an Hände, die mich hielten und an einen Mann, der sagte, »Halten Sie durch, Ma'am.« Ich wollte antworten, aber die Worte kamen nicht mehr. In meinem Kopf liefen Bilder. William, Harry, ihre Gesichter, ihre Lachen, ihre Umarmungen. Das letzte Mal, als ich sie küsste. Ich wollte nur das, dass sie wissen, wie sehr ich sie liebe. Und dann wurde alles ruhig. Kein Blitzlicht mehr. Kein Geräusch. Nur Frieden. Als ich ging, tat ich es nicht mit Angst, sondern mit einem Gedanken. Vielleicht hören sie jetzt endlich auf, mich zu jagen. Vielleicht sehen sie jetzt, dass hinter dem Lächeln ein Mensch war. Ich war 36. Ich hatte geliebt, verloren, gekämpft, gelacht, geweint. Ich war mehr als ein Märchen. Ich war ein Mensch, der einfach nur leben wollte. Und auch wenn mein Leben in einem Tunnel endete, weiß ich heute. Mein Licht blieb. Nicht in den Schlagzeilen, sondern in den Herzen derer, die verstanden, dass Mitgefühl stärker ist als Macht. Ich war keine Prinzessin, die gerettet werden musste. Ich war eine Frau, die gelernt hatte, sich selbst zu retten. Und vielleicht war das mein größter Sieg. Als ich ging, blieb die Welt für einen Moment stehen. Menschen weinten auf Straßen, legten Blumen nieder, sangen Lieder. Nicht, weil eine Prinzessin gestorben war, sondern weil ein Mensch gegangen war, der sie berührt hatte. London war still. Das Meer aus Blumen vor dem Kensington Palace wuchs mit jeder Stunde. Kinder malten Herzen, Mütter zündeten Kerzen an, Männer weinten, die nie weinten. Ich war fort, doch mein Name hallte in jeder Stimme, die Diana flüsterte. Mein Leben war ein Widerspruch, und genau deshalb war es echt. Ich war Mutter und Märchenfigur, Symbol und Skandal, verletzlich und stark zugleich. Ich wollte geliebt werden, nicht für die Krone, sondern für mein Herz. Und vielleicht war es genau das, was die Menschen verstanden. William und Harry, meine Jungs, standen da. So jung, so tapfer. Ich wünschte, ich hätte sie noch einmal umarmen können. Ihnen sagen können, dass sie nicht das Gewicht der Welt tragen müssen. Dass sie einfach leben dürfen. Nicht als Prinzen, sondern als Menschen. Die Trauerfeier wurde zu einem globalen Moment. Eine Welt, die sonst gespalten war, hielt den Atem an. Für eine Frau, die nur versucht hatte, sie menschlicher zu machen. Elton sang »Goodbye, England's Rose«. Ich hörte es nicht. Aber ich fühlte, dass es von Herzen kam. Und dann geschah etwas, das größer war als mein Leben selbst. Ich wurde zum Symbol. Nicht für Glanz, sondern für Empathie, für Mut, Menschlichkeit, Aufrichtigkeit, für die leise Rebellion, man selbst zu bleiben, auch wenn die Welt etwas anderes will. Überall auf der Welt begannen Menschen anders zu denken. Königshäuser öffneten sich, Journalisten stellten Fragen über Grenzen hinaus, Hilfsorganisationen erhielten mehr Unterstützung denn je. Und meine Arbeit mit HIV-Kranken, mit Landminenopfern, mit Kindern, sie wurde weitergeführt. Ich weiß, ich war nicht perfekt. Ich war impulsiv, emotional, manchmal widersprüchlich. Aber ich war echt. Und vielleicht war das mein größtes Vermächtnis, dass Echtheit wieder etwas galt in einer Welt aus Inszenierung. Heute, so viele Jahre später, leben meine Söhne meine Haltung weiter. Auf ihre eigene Weise. Sie lachen, sie lieben, sie widersprechen. Und wenn ich sie sehe, irgendwo zwischen Krone und Kamera, weiß ich, sie haben verstanden, was ich wollte. Ich wollte keine Märchenwelt. Ich wollte eine menschliche. Eine, in der Lächeln nicht vorgeschrieben und Tränen nicht verboten sind. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann war es kein königliches Drama. Es war eine Reise. Vom Mädchen aus Althorp zur Frau, die das Herz einer Nation bewegte. Ich habe gelernt, dass Anmut nichts mit Perfektion zu tun hat und dass wahre Größe darin liegt, verletzlich zu bleiben, selbst wenn die ganze Welt zusieht. Ich war nie die perfekte Prinzessin, aber ich war echt. Und vielleicht reicht das. Wie ich einmal sagte, und ich meine es bis heute, ich gehe nicht nach den Regeln, ich gehe nach meinem Herzen. Das war mein Weg. Das ist mein Vermächtnis. Diana, Prinzessin der Herzen. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere, bewerte und teile den Podcast mit Freunden. Und vor allem, schreib uns, wessen Geschichte soll als nächstes lebendig werden? Deine Stimme entscheidet über die Vergangenheit von morgen. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.